Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. Ich stelle in jeder Folge Musikerinnen bzw. Bands vor, die entweder bei meinem Label Barhill Records unter Vertrag stehen oder mit denen ich in meiner Funktion als Musikjournalist gesprochen habe. Zu Gast in Folge 23 von Barhill Records, der Talk, ist mal wieder eine Band meines Labels. Genauer gesagt sind es Sänger Kevin Portz und Gitarrist Gernot Gebhardt von der saarländischen Band Gravity. Die Epic Doom Metaller gibt es schon seit 2009. Im Juni erscheint mit Of Cults and Chaos ihr drittes Album, das erste über Barhill Records. Sie blicken im Gespräch auf die Entstehung der Band und deren musikalische Entwicklung und Einflüsse zurück. Viel Spaß damit. Hallo Gernot, hallo Kevin, willkommen zu Barhill Records, der Talk. Zur Band gehören ja auch noch Simon, Phil und Lukas, die heute aber nicht dabei sein können. Erste Frage wäre, wann und wie habt ihr euch alle kennengelernt?
Ich würde sagen, ich fange da mal an. Das ist eine lustige Geschichte, weil das fing auf der Arbeit an bei mir. Ich habe mit dem Philipp da, über Musik mich unterhalten und dann kam irgendwann raus, ach, du spielst Gitarre? Ah, ich auch, alles super. Wir haben uns dann so ein bisschen öfters getroffen, um mal zu spielen und das hat harmoniert und ja, nach, ich glaube, es hat nicht lange gedauert, ein, zwei Wochen war klar, da wollen wir was draus machen. Suchten dann Gesang, Bass und Schlagzeug und wurden durch Zufall gerade fündig, weil er suchte zwei Gitarristen. Das war 2008.
Er ist übrigens Kevin und der jetzt gerade redet, ist der Gernot, nur für die
Leute. Ja, genau, ich bin der Gernot, das ist der Kevin. Genau. Ja, der Form halber, genau. So, und das hat einfach gepasst, die Arsch auf Eimer.
Ja, genau. Wir haben uns damals im Saarmetal-Forum, hatte ich eine Anzeige, also das gab es damals noch, weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Genau, Saarmetal-Forum, damals eine Anzeige geschaltet halt letztlich und gesucht halt, nach Gitarristen. Wir hatten Schlagzeuger und genau, Bassist, der Simon ist auch immer noch dabei, Schlagzeuger war damals noch ein anderer, aber ja, wir wollten halt eine Band starten quasi.
Genau, aber unter dem Namen Gravity sind wir in der gleichen Besetzung.
Genau, wie Gravity, dann letztlich so dann die kann. Gründung quasi war dann halt, also wir hatten dann ungefähr ein halbes Jahr oder so dann Musik gemacht. Genau. Und dann hatten wir im März 2009 uns dann halt beschlossen, so zu nennen, also Gravity, und ab da dann auch eigene Songs zu machen dann eigentlich, ja.
Ist ja schon ein ganzes Weilchen, ne?
Tatsächlich, ja.
Wie schnell hattet ihr einen musikalischen Konsens gefunden und wann war klar, dass Gravity so klingen, wie sie jetzt klingen? Wobei ja, glaube ich, ja zuletzt auch wieder ein bisschen musikalisch ein bisschen neu justiert habt, ne?
Ich würde auch gerne direkt was dazu sagen, wenn ich darf. Also ich würde das mal so beschreiben, als wir uns gefunden haben, hat mal jeder was in den Pott geworfen und wir haben einfach gemacht. Ja, also weißt du, das erste Album, wenn du reingehört hast, das war schon ein bunter Mix und das war einfach, was jeder so reingebracht hat. Dann haben wir da auch schon, als das raus war, haben wir dann schon den Grundstein gelegt für das, was Bow Down wurde letztendlich. Haben das aber erstmal auf Eis gelegt, weil persönliche Gründe dazu geführt haben, dass wir ein bisschen Pause machen mussten. Sprich, er ist weggezogen und da haben wir gesagt, ohne den Kevin ist das einfach nichts. Wir warten, bis der Kevin zurückkommt. Und wie heißt es so schön? Jeder Saarländer kehrt ins Saarland zurück und kaum war er zurück, haben wir direkt weitergelegt und so kam auch dann Bow Down raus. Und da haben wir dann auch, nachdem man so ein bisschen sich mehr in der Szene umgeguckt hat, was es so gibt, und mal überlegt, wie kann man denn jetzt was verschaffen, was einen roten Faden hat, was Bow Down und jetzt auch auf Cults and Chaos, das bald rauskommt, wie kann man das verschmelzen, was jeder so bringt. Und das haben wir dann erst dann eigentlich so bewusst gemacht, dass wir da einen Stil fahren wollen und so ist es erst geworden. Also es war tatsächlich ein langer Prozess, bis man da auf einen Nenner kam. Also ohne, dass das jetzt negativ klingt, sondern einfach, bis wir gewusst haben, was wir wollen.
Also ja, würde ich ergänzend halt, also unsere Chemie hat auch alles beim ersten Album halt alles gestimmt und so. Das war, ne, wir fanden das halt damals, waren das tatsächlich auch unsere ersten Songs eigentlich. Ich glaube, wir hatten zwei Songs, glaube ich, vorher geschrieben. Die restlichen Songs haben wir direkt geschrieben und die sind so auf dem Album gelandet halt auch. Also da war gar nicht viel mit Reifen oder sowas, wie man jetzt sagt, ne? Ach, denke ich mal nochmal nach. Wir waren alle ziemlich grün hinter den Ohren und deswegen ist das auch so ein bisschen Ja, sage ich ganz ehrlich, unausgegoren irgendwie, ne, das Album vielleicht. Hat halt keinen so einen roten Faden. Und genau, und in den Jahren, also es war jetzt nicht nur, dass ich jetzt weg war halt letztlich, und es war auch nicht unbedingt geplant, dass ich wieder zurückkomme, aber wie das Leben so spielt, ist ja auch egal letztlich. Genau. Die anderen hatten dann ja auch andere Sachen gemacht, halt, ne, Familie gegründet und so weiter. Ja, wie es ist. Und war es halt so, irgendwie hatten wir. Ja, sind wir irgendwie doch auch gereift, bisschen die Hörgewohnheiten ein bisschen angepasst, bisschen weniger Thrash Metal, sage ich jetzt mal, was da auf dem ersten Album noch ein bisschen mehr den Input hatte oder sowas irgendwie und so ein bisschen mehr in diese epischere Richtung. Ja, und dazu, ja, kann ich halt tatsächlich auch sagen, ich habe ein bisschen, habe halt auch Gesangsunterricht genommen dann tatsächlich, was mir unheimlich geholfen hat. Ich denke, wir sind alle auch gewachsen. Gerade der Gernot natürlich, muss man auch sagen, der hat das erste Album, hat er, haben wir ja aufgenommen bei dem Phil Hillen. SU2 Studios und quasi Bow Down und jetzt auf Cults and Chaos hat er Gernot ja komplett aufgenommen. Das ist ja halt auch nochmal, ne? Der hat sich in den Jahren da in den Aufnahmeprozess, Mixing, Mastering reingefuchst und ja, so sind wir halt schon nochmal zusammen. Also wir waren immer zusammen halt befreundet auch tatsächlich. Da hat sich nie was dran geändert. Wir hatten immer Kontakt. Ja, ist halt wirklich auch deswegen diese lange Zeit in der Besetzung ohne Wechsel irgendwie, ne? Weil wir uns einfach menschlich echt gut verstehen tatsächlich. Genau. Und
Ja, man kann
ja.
sagen, das ist Familie, ja. Das hat nicht jeder. Also ich finde, das ist sehr schön und das macht das Ganze besonders. Es ist nicht eine Band, es ist eine Familie.
Das ist ja ideal. Ihr habt euren Stil schon angesprochen. Wie würdet ihr euren Stil beschreiben?
Soll ich?
Das sagst du,
Okay,
ja.
ja. Ja, also ich würde sagen, es ist halt im Endeffekt, die Basis ist halt Heavy Metal natürlich halt, das schon. Epischer Heavy Metal kann man auch sagen. Ich meine, jetzt auf dem Album Bow Down war das Ganze ein bisschen Pathos-mäßig, bisschen Manila Road, bisschen Fantasy, Sword and Sorcery, sowas halt von den Themen her. Jetzt ist es ein bisschen düsterer geworden und ein bisschen mehr Richtung Doom. Aber ich sag mal trotzdem, die Basis ist epischer Heavy Metal letztlich. Ne? Und ja, so würde ich sagen, das trifft es eigentlich ganz gut, ja.
Ihr seid zu fünft in der Band, da treffen ja viele Meinungen und Geschmäcker aufeinander. Ist es immer einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden? Jetzt so in allem, also nicht nur
Nee,
musikalisch.
natürlich nicht. Kennst du ja von daheim. Natürlich nicht, aber das ist nie persönlich. Auch wenn es manchmal vielleicht so klingt. Aber nee, tatsächlich ist das immer ein Prozess. Manchmal findet man schnell, sagt man, ja, das ist geil, so machen wir's. Und manchmal ist es halt, ah, Junge. Und wir reden auch dann ganz offen, das klingt scheiße. Und dann denkt man, ah, warum klingt das scheiße? Ah ja, so und so. Und dann baut man um und findet dann schon nachher zu was, mit dem alle mitgehen können. Also es ist schon mal so, mal so.
Also es ist auch immer ein demokratischer Prozess bei euch.
Ja, war
Schon,
es schon
schon.
immer.
Ja, ja.
Und das ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja alle damit konform gehen. Also es wäre irgendwie ein bisschen blöd.
Genau.
Ne?
Ja,
Ich, wenn dann
also.
einer sagt, ja, okay, ich mach's, aber ich finde es total mies. Also das wäre dumm. Also das versuchen wir dann schon. Vielleicht klappt es immer perfekt bei allem, aber ich denke, wir versuchen schon jeden mitzuholen. Sonst fühlt man sich da, glaube ich, nicht wohl und das wäre unschön.
Da wir ja auch ja vieles oder so gut wie alles selbst machen eigentlich so die Sachen, so mal, ne, da mit Layout-Sachen oder Grafiken sowas ja auch versuchen, viel in die Hand zu nehmen und so, ist das schon teilweise, also es ist nicht nur die Musik, sondern insgesamt alles halt schon auch manchmal eine schwere Geburt einfach. Also, ne, bis dann jeder so seins, ne, bis dann jeder den Senf dazugegeben hat, alles rumgerührt ist halt und wir da alle zusammen dann einer Meinung sind, das ist schon anstrengend auch, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber letztlich sind wir halt auch alle stolz auf das Ergebnis, was dann da kommt, und stehen halt dahinter letztlich. Und ja, es macht uns dann auch Spaß, auch wenn es manchmal eine schwere Geburt ist.
Uns ist auch viel Arbeit. Ne? Ich meine, das Album erscheint ja erst im Juni und wir haben ja jetzt, Kevin, du und ich, regelmäßig Kontakt und besprechen die Dinge, die anzugehen sind. Und das ist halt verdammt viel Arbeit. Das sieht halt niemand. Ne? Das ahnen auch viele Künstler nicht, bevor sie dann sagen, okay, wir machen jetzt hier mit einem, auch wenn es ein Mini-Label ist, was ich habe, eine Platte. Das ist trotzdem ein Haufen Arbeit und unterscheidet sich kaum von der Arbeit von den großen Plattenfirmen, weil die Grundarbeit ist überall die gleiche, ne? Und das ist halt sau viel, ne? Das
Ja.
vergisst man halt oft, ne? Wart ihr denn vor der Gründung von Gravity in anderen Bands aktiv oder habt ihr parallel jetzt noch andere Projekte oder ist Gravity einfach so euer Hauptfokus?
Also vor der Gründung von Gravity waren wir, glaube ich, alle nicht in einer Band. Also es ist unsere erste Band.
Süß.
So, der Kevin war, also das kann der Kevin selber sagen, du warst ja aktiv in
Kann
einem
er
Event, aber
selbst.
das kann ich selber klar.
Gut. Ah, dann.
Also ich habe ein eigenes Projekt mit meiner Frau und Kevin kann für sein selber sagen. Also das läuft auch noch nebenher, das Ganze.
Ja, genau. Also ich hatte vorher tatsächlich nur, also es hat angefangen mit meiner Gesangskarriere in Anführungszeichen, beziehungsweise erstmal auf der Bühne gestanden, in der Schülerband tatsächlich, dass wir da für die Schule dann halt, wurde ich gefragt, ja, keine Ahnung, ob ich da ein, zwei Songs irgendwie, ne, das war dann irgendwie Rock Around the Clock und solche Sachen halt, so Rock'n'Roll-Klassiker, sowas angefangen und ja, damit fing es dann an, hat mir Spaß gemacht, also Blut geleckt und da wollte ich dann mehr, ne, sag ich mal, und von so ein paar irgendwie Kneipenshows und Schulauftritten dann ein bisschen halt, hat das dann, ja, ihr eigene Songs und das war eigentlich alles vorher tatsächlich dann, ja, genau.
Gehen wir mal in eure Kindheit zurück. Wodurch wurdet ihr musikalisch sozialisiert? Und wann und was oder wer weckte bei euch das Interesse an Musik?
Okay, also ich wurde ganz klassisch von der Musik der 70er inspiriert. Mein Bruder hat viel Dire Straits gehört, Pink Floyd. Das hat mich, ja, also ich würde sagen, bis heute prägt mich das. Zur Musik gekommen bin ich tatsächlich durch den Film Zurück in die Zukunft. Das fängt ja an mit der Gitarre am Anfang. Ne, er steckt das Ding rein, dreht alles auf, fliegt durch die Gegend und das hat mich als Sechsjähriger so geflasht, wo ich dachte, boah, geil, ich will auch irgendwann eine Gitarre haben. Kam bei mir tatsächlich dann aber super spät. Ich habe diesen Gedanken irgendwie, ja, abgespeichert, aber das kam dann erst mit 18 tatsächlich, dass ich gesagt habe, so, jetzt fange ich mal an. Und dann habe ich immer aufgehört. Will ich auch nicht mehr. Also da wird mir was fehlen. Also ohne Musik macht das alles hier ein Fehler. Ja? Also Musik ist essentieller Bestandteil.
Wann war das dann bei dir, dass du die erste Gitarre bekommen hast und zur Gitarre gegriffen hast? So mit wie vielen Jahren?
Mit 18, wie gesagt,
Mit
das
18
war auch ein
nur.
Geburtstag tatsächlich. War auch ein Zufall. Ich war auch am Geburtstag, da lagen eine Tablatur von Nothing Else Matters rum und eine Gitarre und da dachte ich, okay, das ist ja einfach. Ist ja nur Null, okay, also die Saite anschlagen, oh, das geht ja. So ganz naiv, kannst du auch. Ja. Und dann habe ich halt so angefangen, tatsächlich zu spielen. Hab dann auch recht, also erst mit der Akustik von meiner Mutter geübt, bis ich dann O Tannenbaum spielen konnte und dann. Der erste richtige Song war dann von den Animals, das House of the Rising Sun. Und als ich das dann konnte, dachte ich so, gut, jetzt können wir E-Gitarre spielen. Und naja, so einfach war es natürlich nicht. Aber das war der Startstein für mich, zumindest mal.
Gut, bei mir war es so halt, ja, ich würde sagen, also ja, Filme, Musik hat halt immer auch eine große Rolle gespielt halt. Tatsächlich hatte ich auch viel in meiner Kindheit zusammen dann irgendwie auch mit meiner Mutter dann letztlich ja, Elvis tatsächlich auch starke Prägung gehabt eigentlich oder ne, so Rock'n'Roll Sachen halt. Irgendwie so der Knackpunkt war dann tatsächlich so 2002. Da hatte ich irgendwie keine Ahnung, wie das kam, aber da wollte ich irgendwie. Ja, ich war dann so auf einen Punkt fixiert dann und wollte dann irgendwie von Elvis was haben. Und da war dann dieses Album von 1956, was dann quasi so den Querschnitt hatte. Und ja, das hat mir meine Mutter damals geschenkt. Und so kam es dann letztlich so. Das war dann auch immer und ist halt schon auch immer noch ein Einfluss, auch wenn das eigentlich was ganz anderes ist oder gerade diese Rock'n'Roll-Nummern halt für mich dann halt. Aber trotzdem, das war so mein Wunsch. Und das war dann, ja, wie gesagt, 2002 und 2003. 2006 war dann, glaube ich, ja der erste Auftritt. Das zog sich dann schon so ein bisschen dann halt. War aber dann ja auch wieder das dann halt, also Rock'n'Roll dazu kam letztlich und genau, die Auftritte. Aber so generell, das war so die Zeit. 2002, 2003, da war es dann auch mit Black Sabbath, mit Kiss, mit Ozzy Osbourne. Das hatte ich dann einfach so, hat mich geweckt. Ich hatte tatsächlich, ja, so Anfang der 2000er hatte ich auch Hip-Hop gehört. Tatsächlich stehe ich dazu, war halt auch so. Und so kam das dann aber, keine Ahnung, so Übergang Nickelback, damals auch Kid Rock und solche Sachen halt. Ja, war so gewesen. Was soll
Oh,
ich sagen? Ja.
verrückt,
Aber.
das tut, also Nickelback und Kid Rock tut jetzt schon ein bisschen weh.
Ja,
Hip-Hop bin ich vollkommen
tut mir
d'accord,
leid. Da
aber
spreche ich nichts.
Kid
Superside Up
Rock
ist eine
und
saugeile
Hood, aber
Scheibe. Da kann man sagen, was man will.
puh.
Ja. Aber gut. Dann wieder, genau, zu den eigentlichen und dann, ja, die Sachen, klar, ne? Metallica und sowas dann auch natürlich, aber die Klassiker, aber den meisten Impact und bis heute auch meine Favoriten, ja, also Kiss und Black Sabbath von den klassischen Bands halt einfach, ja, das war so dann der Startpunkt und von da aus dann halt, ja, immer tiefer Richtung Underground halt auch und ja, Metal, Hard Rock, genau, hauptsächlich, ja.
Also Elvis, würdest du schon sagen, ist einer der Musiker, die dich maßgeblich geprägt haben?
Absolut, absolut, lebensverändernd, ja, absolut, ja.
Nicht umsonst hast du ein Tattoo auf dem Arm. Also, das macht man nicht, wenn man das nicht geil fängt, glaube ich.
Nein. Und bei dir, Gernot, Pink Floyd und Dire Straits oder welche Künstler-Acts haben dich maßgeblich geprägt, so in deiner
Also,
Musikerwerdung?
persönlich, was ich, also an Personen, was mich da sehr geprägt hat, waren auf jeden Fall Mark Knopfler, weil der einfach ein so emotionales Gitarrenspiel hat. Das findest du selten, dass du die Emotionen spürst, die er wohl transportieren will in dem Song, hat mich unheimlich beeindruckt. Und natürlich auch Sting mit The Police und Sting als Soloprojekt hat mich mein Leben lang begleitet. Das waren so für mich, sind für mich immer so, ja, so wie sagt man das denn, ja, Begleiter bis jetzt, bis heute, höre ich heute noch. Ja, was jetzt Metal angeht, das kam bei mir auch recht spät, weil in der Schule gab es da irgendwie keine einer, der diesen Kram gehört hat. Ich habe dann mit Judas Priest angefangen und ein bisschen die ersten Metallica-Scheiben. Aber tatsächlich so richtig in den Underground hier im Saarland, da hatte ich keinen Kontakt. Also das kam eigentlich durch den Philipp, der leider nicht hier ist. Wenn der nicht gewesen wäre, ganz ehrlich, wir sind dann jeden Mittwoch ins Canossa in Saarbrücken, als es das noch gab. Da hat der Oliver Hauser aufgelegt. Gruß an Oliver, war sehr geil. Und so kam man dann mit den Leuten in Kontakt und dann kam ich auch viel tiefer in diese Musik rein. Das war wirklich sehr, sehr spät bei mir. Und ja, bin sehr froh, dass ich das erleben durfte, dass ich den Philipp getroffen habe. Sonst wäre ich, glaube ich, gar nicht hier.
Gibt es denn auch Einflüsse auf eure Songs und auf eure Musik, die nichts mit Musik zu tun haben? Und wenn, welche wären das?
Ja, definitiv, würde ich sagen. Ne? Da würde ich sagen, dann halt also Filme und Literatur tatsächlich.
Klar.
Ne? Wenn man da sagt, also wenn wir jetzt gerade auf die Alben jetzt dann quasi zugehen, dann halt, gerade bei Bow Down, da war das halt, ja, keine Ahnung, ne? Der Herr der Ringe, Rat der Zeit, ne? Da kannst du mehr dazu sagen dann letztlich.
Game of Thrones.
Halt, genau, Game of Thrones aber auch oder Conan der Barbar halt, ne? Ganz ehrlich, das sind schon Sachen, ja, die uns alle halt. Auch so von der Atmosphäre her. Und ich denke, wir machen halt auch eine atmosphärische Musik. Deswegen sage ich auch gerne so ne, den Terminus irgendwie Haunting Epic Heavy Metal, weil es halt irgendwie eindringlich und weil wir schon versuchen, Atmosphäre und so ein bisschen Eskapismus halt zu betreiben halt. Und ja, das ist auf jeden Fall. Deswegen, da wir halt alle auch Filmfans halt auch sind, würde ich sagen. Und da passt das dann natürlich auch dazu halt einfach, dass man quasi in eine andere Welt eintaucht halt.
Wie entstehen generell eure Songs? Gibt es da eine altbewährte Vorgehensweise mittlerweile oder ist das tatsächlich immer irgendwie anders?
Boah, also sehr gute Frage und kann ich auch so beantworten, dass das immer anders ist. Also es gibt, ich spreche es mal für mich, es gibt Songs, da sitze ich hier im Studio, auf einmal macht es dann so, ich spiele was und denke, geil, das ist es jetzt. So war Tower of Genja entstanden vom zweiten Album. Einfach gekommen, ohne nachzudenken. Das andere ist dann, wir treffen uns hier, jammen irgendwas und dann entsteht was. Das ist so die beiden Extreme. Also das ist immer unterschiedlich, da gibt es kein Rezept. Also, es ist, was für uns wichtig ist, es muss halt einfach uns berühren. Es muss irgendwie passen. Das ist das, was dann der Knackpunkt ist. Aber wie man da hinkommt, ist tatsächlich immer, immer anders.
Also
Ich muss auch
manchmal ist es so, oh, Entschuldigung, bitte.
Ne, mach nur, mach nur.
Also ja, manchmal ist es halt auch so dann, dass man sagt, man hat eine, oder ich habe eine Idee manchmal halt auch, wo ich sage, ich spiele selbst ja kein Instrument tatsächlich. Ich war zu faul für das mit der Gitarre weiterzumachen. Ja, hallo Caruso. Genau, deswegen ist dann so, dass ich mich dann oft halt auch mit Gernot oder mit irgendwie Philipp zusammensetze und sage, ich möchte das und das transportieren. Fange dann auch an, also Textfragmente oder habe auch einen fertigen Text manchmal und sage dann, ich würde das gern so und so. Ne? Lass uns diese Stimmung erarbeiten, was wir da machen wollen. Und dann probieren wir ein bisschen. Also manchmal ist auch ein bisschen eine Kleingruppenarbeit und wir arbeiten aber alles dann zusammen halt aus, natürlich. Klar, jeder macht seine Parts dann. Na klar, dass man dann sagt, okay, ne, dann besteht das Riff dann oder so oder diese Idee, ne, dann kann es genauso gut sein, dass der Simon dann sagt, ah, lass uns doch mal das so oder so machen. Na, natürlich am Bass dann letztlich und so. Und so entsteht
Das
dann
wächst
alles.
dann, ja.
Genau, wächst dann halt zusammen, ja.
Nach eurem Debüt Into the Grave aus dem Jahr 2012 und dem Nachfolger, über den ihr ja schon gesprochen habt, Bowdown von 2021, erscheint ja jetzt euer drittes Album Of Cults and Chaos. Wie hat sich eure Musik seit 2012 verändert, würdet ihr sagen?
Es ist gereift.
Ja, ich würde sagen, erstmal ist es jetzt ein Guss. Das merkt man ja schon deutlich, dass es ein Unterschied ist. Es ist jetzt eine Linie, die wir da fahren. Ich denke, auch produktionstechnisch ist es angemessen. Es transportiert das, was es soll. Ja, also ich denke, du hast es eigentlich perfekt gesagt. Es ist einfach gereift. Ja. Wie so guter Wein, ne?
Sind halt, ja, nee, ich denke, wir sind natürlich auch alle an Instrumenten und sowas auch besser geworden, natürlich, das spielt auch damit rein. Wir wissen ja vom Songwriting, was sich eher besser für uns anfühlt, ne? Wir hatten damals ein bisschen, ja, noch weniger Gespür dafür. Das sind Erfahrungswerte einfach, denke ich, ne? Da muss man einfach halt auch, wie gesagt, wir hatten, das waren mit unsere ersten Songs damals halt, und du entwickelst ein Gespür dafür. Wann ist das jetzt doch zu lang vielleicht irgendwie, oder wann, ne? Da könnte man noch mal eine Wiederholung machen irgendwie, dass es sich gut
Ich
anfühlt.
denke, der Punkt ist halt auch,
Genau.
die Dinger erzählen nicht wirklich so eine richtige Geschichte. Das war halt mehr so, Alter, machst du den Part nochmal dahin, ne? In den neuen, also jetzt in den beiden Alben, die wir jetzt gemacht haben, ist es halt mehr so, wir erzählen eine Geschichte und dann passt das eher zusammen. Ich denke, das ist das, was es dann
Genau,
ausmacht letztendlich.
ja.
Gerne, du hast das Album in deinem Studio produziert und abgemischt, wurde ja vorhin schon angesprochen. Ist es von Vorteil, weil du genau weißt, wie die Musik klingen soll? Oder vermisst du auch manchmal so ein bisschen Distanz zum eigenen Material oder so eine Stimme von außen, die dann sagt, ja, pass mal auf,
Ich
hier so
verstehe, worauf du
nervt
hinaus
das nicht.
willst. Also das Problem bei mir ist, sage ich ganz ehrlich, ich bin jemand, der ungern Kontrolle abgibt. Ja, das ist so ein Knacks, den ich habe. Aber der Punkt ist, ich weiß halt, wo ich hin will. So, und es ist, und ich weiß auch, woran man dran basteln muss. Und das dann in extern machen zu lassen, wird schwierig. Also da mache ich es lieber selber, weil ich weiß, was ich bekomme. So, die Distanz ist natürlich schon ein Punkt. Also, Mix ist fertig. Gut, lässt das Ding erstmal liegen. Bis ich ans Master gegangen bin, habe ich erstmal einen Monat nichts gehört. Gar nichts. Keine Demo, nichts davon. Dann hörst du das Zeug nochmal, denkst, oh leck, was ist das für ein Scheiß? Ja, und dann gehst du das dann so ein bisschen rund. Und ich glaube, so zu arbeiten dauert natürlich länger, ist richtig. Führt aber, glaube ich, zum Erfolg. Wobei ich natürlich schon mir auch gerne externe Meinungen hole. Also kann man ja ganz offen reden. Der Patrick Engel, der unser Vinylmaster gemacht hat, dem habe ich das CD-Master geschickt. Und hat gesagt, nee, Junge, das ist nix. Das ist totaler Scheiß. Da habe ich überlegt, okay, was meint er damit? Also hat ein bisschen was gesagt, ist sehr unwichtig jetzt die Details. Dann habe ich überlegt, okay, nimm was, muss man ernst nehmen. Also wenn da Kritik kommt, musst du ja schon verstehen, was ist denn jetzt da dahinter. So, ich weiß nicht, ob der Name Ian Shepherd dir was sagt. Das ist ein bekannter Mastering-Engineer aus England. Mit dem habe ich dann gesprochen, haben wir uns einen Song angehört und hat er halt mal seine Meinung dazu getan. Und das war wirklich sehr lustig. Hätte ich das nicht gemacht, wäre auf der CD echt ein Fehler gewesen, weil ich hatte da eine Sache gemacht, die den ganzen Song quasi dumpf gemacht hat. Und wir haben genau den ausgesucht und dann haben wir so gehört. Er hat seinen Master präsentiert, wir haben meins dagegen gehört. Und dann denke ich, was ist denn das? Warum ist denn das so komisch? Ja, und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und so, denke ich, kam es dann zu dem Ergebnis. Also will sagen, dritte Meinung hole ich mir dann schon ein, wenn ich das Gefühl habe, dass da ist was nicht in Ordnung. Aber ansonsten habe ich tatsächlich gern die Kontrolle über das Material, was ich nachher rausgeben will oder was wir nachher rausgeben wollen. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt das Ding hinstelle und dann den Jungs sage, so, das ist es jetzt. Machen wir so und das war's. Nein, das ist schon so, dass es dann, wie bei allen Sachen, die wir gemeinsam machen, ich stelle es hin, das Päckchen, dann packe ich es aus, gucken sie es an, denken, ah, okay, machen wir hier so, das noch so. Also das ist ja dann auch wieder so ein mehrstufiger Prozess, bis wir da ein Ergebnis haben.
Also wir sind auch im Austausch, ne? Natürlich dann damit hören, dass natürlich Kontrolle auf allen möglichen ne, Sachen im Auto, keine Ahnung, auf der Anlage und
Und
so weiter und fort.
wir haben ja auch befreundete Musiker, die reinhören, die dann sagen, ah, hier, guck mal da.
Ja, das
So,
auch
das
mal
ist
noch,
schon wichtig.
genau,
Also
das halt,
wenn da was käme, würde man schon sagen, okay, da haben wir einen
das
Fehler
hat
gemacht
man,
oder
also es
so.
ist jetzt nicht, dass wir sagen, es ist jetzt, ne, so, so ist es und da gibt es keine andere Meinung oder sowas und ja, sind auch im Austausch darüber dann, genau.
Eine Sache, die ihr aus der Hand gegeben habt und die Kontrolle abgegeben habt, in Anführungsstrichen, ist das sehr szenetypische Artwork von Velio Josto. Wie kam der Kontakt zu ihm zustande und wieso traf die Wahl auf ihn?
Ja, wie waren das? Wie sind wir denn
Ich habe
da
nicht verstanden,
gekommen?
das
Ich
musst du
muss gerade
wissen.
überlegen, es ist schon so lange her. Ja, nee, im Prinzip, also ich war ein großer Fan von seinen Bildern halt generell gewesen und habe ihn dann einfach über Facebook kontaktiert. Er hat ja zum letzten Album, als Bow Down, ja auch schon das Cover gezeichnet. Ja, genau. Und ja, ich mag seinen Stil tatsächlich. Ja, von daher ist so kam kam es dann zustande. Wir sind nämlich davon, doch halt Freunde davon, dass halt echt gemalt ist. Ja, und also keine Ahnung. Das erste Album war noch ein bisschen eine veränderte irgendwie Fotografie halt letztlich, aber wir wollten was Gezeichnetes halt haben und sind damit auch zufrieden jetzt auf jeden Fall. Ja.
Und der macht auch andere Bandcover. Mir hat der Name jetzt nichts gesagt. Oder woher hast du
Ja.
ihn vorher gekannt?
Doch,
Oder
also im Underground oder sowas dann schon tatsächlich, was mir jetzt an größeren Bands einfällt, irgendwie Warlord irgendwie hat er auch gemacht tatsächlich jetzt, ich glaube letztes Jahr oder vor 2 Jahren, auch Riot oder Jack Panzer, ich glaube das waren so Re-Releases gewesen oder sowas, aber hat er auch gemacht tatsächlich, also schon auch bekannte Sachen, ja.
kommen wir zum Inhalt des Albums Of Cults and Chaos. Worum geht es in den Texten, Kevin?
Also in den Texten geht es jetzt dieses Mal da hauptsächlich um H.P. Lovecraft tatsächlich, also Cosmic Horror. Genau, das war ja gleichzeitig ausschlaggebend dafür, für die Apocalypse-Trilogie von John Carpenter. Da werden wir dann wieder die Brücke zum Film schlagen. Denn das basiert, also tatsächlich, die Filmtrilogie war halt irgendwie The Thing, das ist ja ein Remake. Dann haben wir noch. Ach, wer ist denn nochmal? Prince of Darkness, der zweite Film davon, und In the Mouth of Madness. Das sind halt alle drei Filme, haben halt Lovecraft-Elemente tatsächlich. Und die haben wir halt aufgegriffen, pro Song jeweils. Und dann hat der Simon tatsächlich eine Grundidee gelegt für zwei Songs. Das wäre einmal Bane in the Black Cloud und als erster aber quasi The Forgotten Village. Das ist also auch eine zusammenhängende Geschichte, auch basierend auf H.P. Lovecraft tatsächlich, genau. Was wir dort haben, genau, das hat der Simon und ich haben wir zusammen erarbeitet dann. Genau, die Grundidee war von ihm und genau, Texte haben wir zusammen geschrieben dann auch dann. Und dann das andere wäre dann noch quasi Cosmic Truth. Das basiert halt letztlich auf der Kurzgeschichte From Beyond von H.P. Lovecraft und aber auch auf dem gleichnamigen Film von Stuart Gordon.
Große H.P. Lovecraft-Fans.
Ja, tatsächlich. Wie viele Metaller, ne? Ja, aber ja.
Das stimmt, ja. Im Zusammenhang mit eurer Bandgeschichte ist ja auch zuletzt immer von einem gewissen Kryptor die Rede. Wer da was ist Kryptor und welche Rolle spielt er für Gravity?
Ja, das ist so tatsächlich. Der Kryptor, der hat uns, das ist eine mächtige Entität, ein Wesen. Man weiß nicht genau, wo der Ursprung ist, also irgendwo im Saarland halt schon tatsächlich, ne? Genaueres findet man im Text, Kryptos Calling, tatsächlich.
Kann ja nur vom
Ich
Hunnenring stammen oder so.
verraten. Ja, das ist schon möglich, dass er daherkommt. Müssen wir mal nochmal nachlesen, genau, ne? Mal schauen, was das ergibt. Genau, ne, Kryptor ist halt, genau, kann eine Gestalt annehmen, wie er möchte. Deswegen sieht er jetzt auf dem Cover auch anders aus, wie als Barbarenkönig, als auf dem letzten. Und das ist so, ja, ich sag mal so, unser Eddie tatsächlich so ein bisschen, ne? Der das dann quasi so ein bisschen, genau, uns begleitet. Wir wollten da ein bisschen etwas, was uns dann immer pro Album auch dann mitbegleitet. Und ja, der gibt uns halt an, über was wir quasi unsere Songs schreiben sollen, der Kryptor. Das ist halt, ne? Deswegen.
Der sucht uns nach Zeilen, ne? Und dann kommt die Eingebung. So
So,
schreiben wir Songs.
so soll das neue Album klingen in diese Richtung und ja, genau, so
Genau.
ist das bei dir.
Und was passiert, wenn Krypto wirklich mal aufersteht, real wird?
Ja, dann, ne? Ich glaube dann,
All hell
ja,
breaks loose.
ich glaube auch. Also letztlich ist es ja, ne, ist bei jeder Live-Show tatsächlich, wer es schon mal gesehen hat, wir machen da ein Ritual und ja, dann geht es halt richtig los. Ne? Mit Cryptos Calling wird er halt beschworen dann und genau, wir entführen dann die Leute in eine weit entfernte Welt letztlich, dass sie abtauchen können, den Alltag vergessen können, Spaß haben können und im Heavy Metal frönen mit uns zusammen.
Es ist ja, du hast das vorhin ja schon gesagt, Eskapismus ist das Zauberwort für euch. Das ist in der heutigen Zeit ja fast noch wichtiger als zuvor, weil man ist ja froh, wenn man einfach mal für eine gewisse Zeit alles drumherum vergessen kann und abschalten kann. Ne? Gelingt euch das denn auf der Bühne dann auch? Oder ist das eher so der Effekt fürs Publikum?
Nee. Also das, wenn ich mal für mich sprechen darf, das ist, also wenn das losgeht, bin ich da drin. Also da hält mich auch nichts mehr. Das ist, du bist dann nimmer da quasi. Also ich bin da, aber nimmer, ich denke da nicht über die Situation nach, sondern ich lebe das Ding. Das geht allen so, würde ich jetzt mal spontan
Ja,
sagen. Also wir
also
leben
ich.
das tatsächlich so, sonst macht das keinen Sinn. Die Leute würden das merken. Also das wäre nicht authentisch. Also wenn wir nicht so wären, dann Ja, wird das für uns nicht funktionieren.
Ja, also ich würde auch sagen, man muss dahinter stehen, hinter der Musik, die man dann macht und auch rüberbringt. Und um es dann wirklich rüberzubringen, muss man darin aufgehen halt letztlich. Ist dann wie eine Art Tunnel letztlich und da zählt dann auch sonst nichts.
Ja,
Ne?
wie so ein
Und ja,
schamanisches Ritual, ja?
deswegen, ja,
So,
ne, es ist
genau.
halt, es macht halt, ne, es macht uns ja halt auch einfach Spaß, dann live zu spielen oder halt so, ne, unsere Musik dann einfach darzubieten. Und es ist halt klar, man schlüpft da halt irgendwo auch in eine gewisse Rolle. Ne? Natürlich, ich habe auch schon irgendwie gehört von Fans, die sagen, hey, du bist ja jetzt ganz anders irgendwie, wenn wir dich so treffen. Dann sag ich, ja, mein Gott, das ist halt on stage irgendwie Charakter letztlich. Aber es ist einfach wie ein Schalter. Es geht nicht darum. Also ich stehe halt auch zum gewissen Teil auf Show, um jetzt darauf nochmal zu kommen, was mich halt auch geprägt hat. Natürlich Kiss tatsächlich hier musikalisch, aber halt auch gerade vom Show-Aspekt, was ich immer cool fand, halt letztlich irgendwie eine geile Show aufzubieten. Das muss nicht immer sein. Gibt halt auch Musik ganz, ganz reduziert. Ne? Das kommt immer drauf an. Aber ich denke, in unserem Kontext irgendwie passt das dann auch quasi wirklich, dass man sagt, ach ja, wir machen jetzt so ein Rundum-Paket halt letztlich. Wir machen ein bisschen was Optisches halt auch. Da geht es nicht drum jetzt, ich habe nichts gegen Bands, die jetzt irgendwie verkleidet sind, aber es muss halt auch nicht sein. Aber es gibt, na, es gibt ja momentan auch so ein bisschen den Trend, sage ich mal, dass er unbedingt irgendwie, ne, also um erfolgreich zu sein, in Anführungszeichen, maskiert sein muss oder sowas, ne, sage ich mal, das ist jetzt nicht so meins. Und die Musik, die ist aber dann irgendwie so, ne, so Ballermann-Metal, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, es ist halt bei uns. Und ja, im Endeffekt, ne, das Gesamte, was uns dann vereinnahmt und die Leute halt auch dann.
Wobei mit Maske auftreten für dich ja ein leichtes wäre, als Wrestling-Fan so eine Wrestling-Maske aufzusetzen. Ne?
Er hat ein Cape, das reicht. Ich glaube, da lässt sich schlecht singen. Ich habe es noch nicht probiert, aber er ist okay.
Der
Kostüme
Kryptor-Kehr
sind hier.
zurück. Der
Ja.
Kryptor-Kehr zurück. Letzte Frage an euch zwei. Die eine der beiden Fragen, die via Instagram-Aufruf an uns herangetragen wurde, und zwar, welche sind eure Lieblingssongs auf euren drei Alben jeweils? Tja, jetzt könnt ihr mal nachdenken.
Gut, dann fange ich an. Das heißt, wenn er gerne hat überlegt. Also auf dem ersten Album tatsächlich wäre das Decay of Life. Das wäre einer, wo ich auch sagen würde, ja, der funktioniert auch. Der hat mir tatsächlich am besten gefallen. Der packt so vom, der passt auch so. Der hat so ein bisschen Candlemass-Flair, finde ich tatsächlich auch. Und das war auch damals schon eine Inspiration gewesen. Genau, der gefällt mir am besten. Dann ansonsten von, ja, Bow Down, wenn es jetzt wirklich nur einer ist, dann würde ich sagen Carry on the Flame. Ja, würde ich sagen, weil der halt auch, das war damals als Tribut eigentlich gedacht an Mark Shelton, hatte ich das geschrieben, von Manila Road. So ein bisschen als Inspiration. Und der Text ist auch davon inspiriert, deswegen er hat einen als persönlichen Bezug tatsächlich. Und ja. Und jetzt würde ich sagen, Brotherhood of Sleep wahrscheinlich, würde ich sagen. Es ist ja unser erstes Single jetzt auch, aber ich glaube, der ist schon. Ja, doch, ich glaube, der ist schon geil, würde ich sagen.
Der
Ja.
ist schon richtig geil, das stimmt.
Spontan.
Gernot, du hattest genug
Ja,
Zeit zu überlegen.
ich habe mir genug Zeit zu überlegen. Tatsächlich, ja, also beim ersten Album, das ist eigentlich auch schwer, also ich mag da eigentlich viele, aber gut, wenn ich jetzt wählen würde, würde ich Ex of Execution wählen, weil, naja, er ist halt schnell. Ich komme ja auch ein bisschen aus dem Thrash Metal, von dem, was ich auch so höre. Von daher, ja, der geht mir gut ab, auch heute noch. Vom Bow Down Album ganz klar Tower of Genji, weil das einfach der Song ist, mit dem ich meine Brücke geschlagen habe oder mit dem wir die Brücke geschlagen haben zu Robert Jordans Rad der Zeit, was eine so geile High Fantasy ist. Wer es kennt und auf jeden Fall mega geil. Wer es nicht kennt, lesen, lesen.
Nicht die Serie schauen.
Ja, die Serie ist ja eh abgesetzt, vergiss es. Genau, und vom neuen Album. Boah, das ist sehr schwer.
Into the Marvel.
Nee, ich gehe dann auch nochmal auf den Schnellen. Da bin ich bei Cosmic Truth, weil der so richtig auf die Fresse ist, ja. Und böse. Der hat dieses Böse. Und ja, deswegen den.
Ihr habt jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr live gespielt, werdet aber bald jetzt live spielen. Bonusfrage: Spielt ihr da auch noch viele ältere Songs, auch noch Songs vom ersten Album, oder ist das Gros der aktuellen Setlist dann doch vom neuen Album?
Also, das ist eigentlich, es hält sich die Waage tatsächlich, weil, ja, so lang ist das Album halt auch gar nicht tatsächlich,
Denn
deswegen wir kombinieren.
ich glaube, du meintest jetzt, ob von Into the Grave noch was kommt. Hast du das
Genau,
gemeint?
von
Ja,
beiden,
nee,
von allen
nein.
drei Alben, von
Nee,
allen
nee,
drei
Into the
Alben.
Grave, denke ich, ist nicht Teil der Setlist. Das passt
Nee.
nicht in den restlichen Kram. Da gibt es vielleicht Stückchen, die man nehmen könnte, aber die
Ja.
sind nicht so, dass die in das Set passen. Also,
Und also wir hatten das letzte Mal Decay of Life vor, ich glaube, vor 4 Jahren gespielt oder so, glaube ich, einmal, aber
Ja, das
das
die sind
war.
so atmosphärische Dinge.
Nee.
Also tatsächlich konzentrieren wir uns hier auf Bowdown und auf Cults and Chaos.
Genau. Und das hält sich dann etwa die Waage auch bei dem,
Ja.
ne? Eine schöne Mischung.
Prima. Danke, Kevin und Gernot.
Ja, danke
Bitte.
dir.
Schönes Interview. Vielen Dank. Toi, toi, toi mit dem Album.
Danke. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Das war Bahill Records, der Talk mit Kevin und Gernot von Gravity. Den Link zur Band und den zu meinem Label Bahill Records, wo ihr das neue Album auf Cults and Chaos auf Vinyl in zwei verschiedenen Versionen oder auf CD vorbestellen könnt, findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Abonniert den Talk, folgt dem Talk und empfiehlt ihn gerne weiter. Danke und bis bald.
Bahill Records. Der Talk.